Kapitel 11, Vers 7. Im Glauben bereitete Noah aus, ihm Weisung erteilt war über Dinge, die noch nicht gesehen wurden, in gewissenhafter Einstellung eine Arche zu, zur Rettung seines Hauses, durch welchen Glauben, durch welchen er die Welt verurteilte, und er wurde Erbe der Gerechtigkeit, die des Glaubens ist. Was Noah betrifft, Noah empfing von Gott eine Weisung, genauso wie Henoch von Gott Offenbarung empfing, und wir dürfen annehmen, auch Abel. Also genauso wie diese anderen hat er eine Weisung empfangen von Gott, also ein Wort, über Dinge, die noch nicht gesehen wurden. Ob es jemals schon geregnet hatte oder nicht, das sei dahingestellt. Es gibt Vermutungen, die sagen, es hätte noch nie geregnet zu der Zeit vor der Flut. Das kann schon so sein. Und jedenfalls Dinge, die noch nicht gesehen wurden, das war hier natürlich die Flut gemeint. Und das heißt, Noah musste etwas glauben, von dem er gar nichts sah, sich auch das Ganze wahrscheinlich kaum vorstellen konnte. Können wir nicht annehmen, dass er sich das vorstellen konnte, was da kommen wird. Aber er hat einfach geglaubt. Dinge, die nicht gesehen sind. Gott hat es gesagt, und es war dermaßen unglaublich, so vom menschlichen Standpunkt aus gesehen. Aber er hat es geglaubt, weil Gott es gesagt hat. Und dann heißt es, in gewissenhafter Einstellung. Ich weiß nicht, wie bei Ihrer Übersetzung das steht, aber bitte, Gottes Furcht ist ein bisschen schwach, denn das Wort Eulabeia ist eine, wir hatten das Wort schon, glaube ich, ja, wir hatten es in Kapitel 5. Der Herr Jesus hat in dieser Gewissen, um seiner gewissenhaften Einstellung willen, und hat Gott ihn erhört. Gottes Furcht ist ein anderes Wort. Gottes Furcht wäre entweder Sebeia oder das Wort Furcht, ganz einfach, das sonst mit Furcht übersetzt, Phobä. Aber hier ist es Eulabeia, also eine gewissenhafte Einstellung, eine Haltung äußerster Gewissenhaftigkeit. In dieser Einstellung hat er eine Arche zubereitet, zur Rettung seines Hauses. Also Gott gab Weisung, die Flut sollte kommen. Noah reagierte mit Glauben. Ohne zu sehen, mit Ehrfurcht und Vorsicht, mit dem Glauben, dass seine Familie gerettet werden kann, gerettet wird. Und in Fürsorge für seine Familie und mit der Tat hat er reagiert, er hat gebaut. Das haben Sie in der Gliederung auch, diese Punkte. Ohne zu sehen, mit Ehrfurcht und Vorsicht, mit Glauben an Rettung, in Fürsorge für seine Familie und mit Tat. Er ließ die Tat folgen. Dieser Glaube hatte dann eine große Bedeutung, eine weit tragende Bedeutung. Es heißt hier, durch welchen Glauben er die Welt verurteilte. Die ganze Welt, die restlichen Menschen. Und er entkam dann dem Gericht mit seiner Familie durch den Glauben. Er wurde Erbe der Gerechtigkeit, die des Glaubens ist. Er hat eine Gerechtigkeit, eine Glaubensgerechtigkeit bekommen. Er hat die Gerechtigkeit, die Gott dem Glauben zurechnet. Das ist schon neutestamentlich fast, oder? Gott rechnet dem, der glaubt, Gerechtigkeit zu. Aber Abraham hatte das auch. Also das ist nicht nur neutestamentlich, es ist schon im Alten Testament. Man wird gerecht aus Glauben. Und er wurde auch gerecht aus Glauben. Er wurde Erbe der Gerechtigkeit, die des Glaubens ist. Über Noah möchte ich jetzt mich nicht lange aufhalten. Zweitens, Jetzt kommen die Beispiele von durchtragendem Glauben aus der Erzväterfamilie. Zuerst A, klein a, vom Glauben Abrahams. Möchte jemand bitte vorlesen, Verse 8 bis 10? Danke. Wir müssen immer wieder denken an Vers 1, immer an Vers 1 zurückdenken, denn es soll ja dargestellt werden, was Glaube ist. Ein Vorwegnehmen. Ein Vorwegnehmen des Gehofften. Und ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Bei Moses steht ganz stark im Vordergrund, er war überzeugt von Dingen, die er nicht sah. Hier bei Abraham, er nahm im Glauben vorweg. Erste Etappe, Abraham verlässt seine bisherige Heimat, Vers 8. Er wird gerufen, auszuziehen. Das heißt, er musste alles zurücklassen, seine Heimat verlassen und ins Ungewisse ziehen. Auszuziehen an den Ort, den er empfangen sollte, aber er wusste nicht, wohin er kommen würde. Das heißt, Gott hat ihm nicht von Anfang an gesagt, genau dort und dorthin soll er ziehen. Er zog einfach los. Die Richtung wird Gott ihm schon gesagt haben, irgendwie klar gemacht haben, zuerst nach Norden und dann später dann nach Süden. Aber nach Haran, aber einfach die Richtung. Und er war nicht ohne Führung. Gott hat ihn auf irgendeine Weise ist klar gemacht, wo er hinziehen soll. Zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde, aber nicht, also nur die Richtung, aber nicht klar. Und er wird wahrscheinlich viele Leute mit Kopfschütteln zurückgelassen haben, was der Abraham zieht weg, aber weiß nicht mal, wohin er zieht. Ich meine, wohin ziehst denn Abraham? Wohin geht die Reise? Ja, tja, ich weiß noch nicht genau. Da Richtung Norden. Bitte. Die Frage war Abraham ein Götzendiener vorher? Kann uns jemand helfen? Bitte? Seine Väter. Aber er, glaube ich, er selber. Im Alten Testament irgendwo. Die Väter waren sicher Götzendiener, aber von Abraham selber, ich glaube, da liest man so etwas nicht. Und vergessen wir nicht, es gab ja noch die Jahwe-Anbetung, die hat sich ja weiter fortgesetzt. Es war ja nicht so, dass nach der Sintflut alles einfach aus war. Noahs Söhne haben die Jahwe-Anbetung weitergeführt und Abraham war ja ein Abkömmling von Sem und ein Nachkomme von Heber, zur Zeit der babylonischen Sprachenverwirrung. Und vergessen wir nicht, dass Sem noch lange lebte. Sem war ja Abrahams Zeitgenosse. Sem hat 500 Jahre lang gelebt. Und Abraham, es gibt ja chronologische Tafeln, wo man es schön sehen kann, dass sie sich noch einige Zeit, hätten sie am gleichen Ort gewohnt, hätten sie sich auch noch treffen können, Sem und Abraham. Und von daher ist ja die Gottes Offenbarung weitergegeben worden und die Semiten, also Abraham selber sagt ja zu seinem Sohn, er soll ja nicht die Kanaaniter heiraten, sondern soll zurück in die Heimat und nicht umsonst, weil offensichtlich da die Jahwe-Anbetung noch war. Also das sind jetzt Vermutungen, aber ich habe jetzt keine Bibelstellen hier. Irgendwo in Hesekiel heißt es, wird einmal von der Geschichte gesprochen. Ob es Hesekiel 16 ist, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, da wird von der Vergangenheit geredet, aber nicht von Abraham selber. also dass da irgendwelche Vätergötzendiener waren. Bitte? Ist in Josua. Ah, gut, danke. Na, wer ist jetzt die Sie? Ist das der Vater eingeschlossen oder nicht? Ja, eure Väter. Mhm. Na. Richtig, richtig. Ja, es war nur die Frage hier. Ja. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Als er in Haran war, aber auch vorher schon, nach 1. Mose 12 schon vorher. Apostelgeschichte 7, Vers 2. Als er in Haran war, ich habe mich getäuscht. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Das heißt also in Ur in Chaldea offensichtlich hat Gott sich dem Abraham offenbart. Ja. Wir lassen es so. Mehr steht nicht da. Es ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass er gehorcht hat. Und dass, was lernen wir davon? Wir lernen, Abraham hatte genug Offenbarung jedenfalls für seinen Weg. Gott hat ihm genug gezeigt, sodass er gehorchen konnte. Und auch bei uns ist es so. Wir werden von Gott immer genug Informationen bekommen, sodass wir gehorchen können. Auch in spezieller Führung jetzt, ganz spezielle Führung unseres Lebens. Gott, es wird immer genug sein, auch wenn wir Fragen haben in Bezug auf die Zukunft. Für heute haben wir genug. Für morgen vielleicht nicht, aber für heute genug. Aber morgen wird der Herr wieder neu sorgen, sodass wir für morgen auch wieder genug wissen, was zu tun ist. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil ja, also ich in meinem Leben habe hier immer wieder Probleme gehabt. Ich wollte den Weg schon weit voraus wissen und wollte gern weit voraus planen. Die Männer sind hier noch mehr gefährdet als die Frauen. Männer wollen gern das ganze Leben am liebsten überblicken und alles schon fertig planen, was man alles so vorhat. Und der Herr sagt, so geht's nicht. Es wird immer genug sein, immer bis zur nächsten Abzweigung oder Kurve. Und es ist ganz klar, dass Gott uns eine Führung versprochen hat. Und wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dürfen wir das dem Herrn überlassen, wo unser Aufenthaltsort sein soll. Ich hätte mir niemals gedacht, dass ich je in der Schweiz wohnen werde, aber so sind die Wege des Herrn. Ja. Und er sollte einen Ort zum Erbe bekommen. Das heißt, Gott hat ihm wirklich etwas vor Augen gehalten, aber wiederum im Glauben. Er musste also mit dem Glaubensauge schauen. Und als er dann in Kanaan ankam, hat er nichts gesehen, als nur die Kanaaniter im Lande. Aber nichts von seinem Erbe. Er musste in Zelten wohnen. Und genauso, inwiefern ist das jetzt wichtig für unsere Empfänger des Briefes? Hier in der Gliederung, die ersten Leser dieses Briefes waren wie Abraham ebenfalls gerufen, oder? Sie sollten ja auch eine Umgebung verlassen, nämlich das Judentum. Hier sehen wir einige Parallelen. Sie waren gerufen in eine unsichere Zukunft. Sie sollten rausgehen aus dem Judentum, aber wohin? Einen unsichtbaren Messias vertrauen? Sie waren auf Führung angewiesen, aber es war ihnen ein Erbe verheißen, ein himmlisches Erbe verheißen. Und genauso geht es uns auch. Wir auch, wir sind auf dem gleichen Weg. wir gehen in eine unsichtbare Zukunft. Und wir sind verlassen, wir sind aufgerufen, alles zu verlassen, alle unsere eigenen Sicherheiten, in eine unbekannte Zukunft zu gehen. Heute redet man sehr viel von Sicherheit, vor allem wenn die Banken zusammenstürzen und krachen und so weiter, dann ist das Thema Sicherheit wieder sehr aktuell. Was machen wir? Machen wir mit der Unsicherheit in der Welt? Oder sind wir ein Ruhepol und sagen, wenn alles Geld dahin ist, ist es dahin, der Herr wird uns versorgen. Also Abraham reagierte im Glauben, das heißt, er gehorchte, um auszuziehen, hat Vorbereitungen getroffen und so weiter, also ganz richtig gerechnet, er hat mit Gott gerechnet. Dann die nächste Etappe, Vers 9, im Glauben hielt er sich als Gast auf, hier und da im Lande der Verheißung, wie in einem Fremden. Also wiederum, die Kanaaniter sind im Land, er wohnt in Zelten. Man fragt sich, wieso hat er sich kein Haus gebaut? Hätte sich doch ein Stück Land kaufen können, ein schönes Haus bauen können, hat er so viele Leute, hätte eine große, kleine Stadt bauen können eigentlich, oder? Er hat es nicht gemacht. Er wusste, es ist nicht Zeit. Er lebte im Blick auf eine andere Welt, sagt uns der Hebräerschreiber. Er schaut auf eine andere Heimat. Er erwartet eine andere Stadt. Er hätte eine Stadt bauen können. Er baut sie nicht. Er wartet auf die Gott ihm baut. Deren Architekt Gott ist. Im Griechischen heißt das Wort Architekt. Eine Stadt, die Grundfesten hat, also die Fundamente hat, die nicht so schnell umgeworfen werden können, die gar nicht umgeworfen werden können, deren Architekt und Erbauer Gott ist. Gott ist der Architekt und Gott ist der Erbauer. Ja, man könnte hier sich lange jetzt über Abraham, wir können uns lange Abraham anschauen. Wir können nicht, wir wollen das auch nicht jetzt tun, aber einfach einige Prinzipien aus dem Leben Abrahams und seiner Frau. Vers 11 und 12, zuerst Sarah noch und dann gehen wir nochmal zu Abraham zurück. Im Glauben erhielt auch Sarah selbst Kraft zur Samenempfängnis über die Zeit des entsprechenden Alters hinaus. Übrigens, hier sehen die Texte auseinander. Wer einen Nestle-Aland-Text hat, der hat hier nicht Sarah, sondern der hat weiterhin Abraham. Im Glauben erhielt er mit Sarah, oder so ähnlich heißt es dort in der revidierten Elberfelder. Aber der traditionelle Text und auch der Luther-Text hat hier im Glauben erhielt oder empfing Sarah selbst Kraft zur Samenempfängnis. Also es geht hier um den Glauben Sarahs jetzt. Und zwar über die Zeit des entsprechenden Alters hinaus gebar sie, da sie den Verheißenden für treu erachtete, weshalb auch von einem und das von einem Erstorbenen Nachkommen geboren wurden und das von einem so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der unzählbare Sand, der am Ufer des Meeres liegt. Auch Sarah, wir denken kurz zurück in 1. Mose 18, die erste Frage, als die Engel auf Besuch kamen, wo ist Sarah? Also Gott ist interessiert an Frauen. Das ist eine gute Nachricht, oder? Wo ist Sarah? Sie ist eine Frau, die in den geistlichen Vorgang also mit einbezogen wird. Sie war nicht nur biologisches Mittel, sie war also wirklich auch eine wichtige Frau in der Heilsgeschichte. Es geht hier um geistliche, göttliche Heilsgeschichte. Und hier wird eine Frau von Gott eingeplant, einbezogen. Eine Frau, die selbst Glauben lernen musste. Zuerst am Anfang hat sie Probleme gehabt, offensichtlich. Sie lacht da im Zelt, als er von dem von der Geburt des Sohnes spricht. Aber dann muss sie sich zum Glauben durchgerungen haben, die Sarah. Denn es heißt, sie glaubte. Hier, der Hebräerschreiber sagt es uns klar. Und sie erhielt im Glauben die Kraft zur Samenempfängnis. Das heißt also, in sehr kurzer Zeit musste sie sich also durchgerungen haben, ja, ich glaube. Zuerst hat sie ja da wirklich Schwierigkeiten gehabt, hat es nicht akzeptieren können. Aber dann hat sie das doch sehr schnell akzeptiert, sodass sie dann von Gott die Kraft bekam, und zwar im Glauben die Kraft bekam, den Samen zu empfangen. Gott hat nicht einfach nur ihn ganz souverän gehandelt, Gott hat auch zuerst geschaut, dass die Sarah vertraut. Er hat ihr geholfen zu vertrauen, das sicher, aber er konnte den Glauben in ihr nicht einfach hineinspritzen wie eine Spritze, sondern er wollte, dass sie glaubt. Und sie hat geglaubt, sie hat geglaubt, sie hat selbst geglaubt und sie hat dann gehorcht. Nachdem sie schwach geworden war und gelacht hat, dann hat sie geglaubt. Wie hat Sarah geglaubt? Sie erachtete den Verheißenden treu. Da erfahren wir etwas, was wir im Text im Alten Testament nicht lesen. Aber hier steht es, sie erachtete Gott für treu. Gott kann es doch tun. Und sie hat neuen Mut gefasst. Und sie wurde stark im Glauben. Sie wurde eine Glaubenszeugin. Und wie geht es uns? Wir dürfen immer gleich auch an die Empfänger denken und auch an uns denken. Die Empfänger des Briefes, die waren auch dran zu lachen und so, das stimmt ja doch nicht. Und zu zweifeln. Und jetzt sollten sie wieder lernen, sich an die Verheißung des Herrn zu klammern. Man lernt daraus, auch für uns ist es wichtig, Gott zeigt uns unsere Unfähigkeit, Gott gibt uns man ist sich bewusst, das ist eine unmögliche Situation. Ich bin in einer absolut unmöglichen Situation. Aber Gott sagt es trotzdem. Dann glaube ich. Sarah schaut ihren eigenen Leib an und sagt, das ist eine unmögliche Situation. Ich kann unmöglich schwanger werden. Aber sie schaut auf Gott und glaubt trotzdem. Also Gott führt uns manchmal solche Wege. Man soll sich nicht von dem Ist-Zustand beeinflussen lassen. Gott kann aus Rührei Spiegelei machen. Kein Problem. Bitte?
Wo steht das geschrieben?
Tja. Jetzt sprechen die Hausfrauen. Das steht in vielen Stellen, überall dort, wo steht, dass Gott alles kann. Der das Unmögliche möglich macht. Es gehört zum Wesen des Glaubens, dass Gott mich in eine unmögliche Situation hinein, oder dass er mir zeigt, ich bin in einer unmöglichen Situation und Gott lehrt mich jetzt mit dem allmächtigen Gott zu rechnen und auf sein Wort zu vertrauen. Ich kann natürlich nur vertrauen, wenn ich das Wort habe, wenn ich eine klare Verheißung habe. Das ist wichtig für persönliche Führungen. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ich glaube jetzt einfach. Ja, ich glaube jetzt einfach. Das geht nicht so. Man kann nicht einfach glauben. Man kann nur glauben, was wahr ist. Man kann nur glauben auf eines Fundamentes. Ja? Wenn wir wollen wandern gehen und wir sagen, ja, Wetterbericht ist schlecht, aber wir glauben jetzt einfach, dass es schön wird. Kommt, wir glauben alle, kommt fest. Glauben. Woher sollen wir wissen, dass Gott es will, dass wir dorthin gehen, dass wir den Wandertag machen? Ist ja keine Verheißung. Wir haben keine Verheißung. Wir können sagen, ja, aber Gott, er hört vielleicht unsere Gebete. Ja, das kann er. Aber wir wissen, dass Gott nur die Gebete hört, die in seinem Willen gebetet sind. Und manchmal gibt es, dass aus irgendeinem Grund Gott sagt nein. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, wir glauben einfach. Ich kann nur glauben, wo Gott ein Wort gegeben hat. Und wenn er zum Beispiel sagt, dass das Land Kanaan, oder Abraham wird Erbe sein dieses Landes, Oder Abraham wird einen Sohn haben, wenn Gott das sagt, dann kann man glauben. Wir dürfen beten, aber wir haben nicht die Verheißung, dass er immer alles genau nach unseren Vorstellungen machen wird. Die Verheißung haben wir nicht. Ich bin krank, ich bete, dass ich gesund werde. Wunderbar. Aber ich habe keine Verheißung, dass ich gesund werde. Ich habe die Verheißung, dass Gott gnädig ist, dass barmherzig ist, dass er Gebete hört, aber nach seinem Willen. Also wenn ich krank bin, wir hatten eine Schwester, die schwer krank, krebskrank, und wir haben alle gebetet und sie wurde nicht gesund. Die ganze Gemeinde hat gefastet und gebetet, sie wurde nicht gesund. Wenn Gott verheißt, dass der Berg versetzt werden soll, kann man glauben, dass Gott den Berg versetzen wird. Wenn Gott es nicht verheißt, woher soll ich wissen, dass Gott diesen Berg, gerade diesen Berg, versetzen soll? Aber Gott kann sehr wohl Berge versetzen, aber ich muss ihn auf meiner Seite haben. Das heißt, ich muss wissen, dass er das jetzt will, dass es jetzt gerade in seinem Willen ist. Gott kann auch Sorgenberge versetzen. Und so weiter. Ja, aber das ist wichtig. Wir können nur aufgrund eines Wortes Gottes glauben. Wir können nicht glauben ins Blaue. Da kann man aber auch nicht einfach irgendeinen Vers der Bibel herausnehmen und sagen, ich nehme ihn jetzt einfach für mich und jetzt glaube ich ihn. Da muss der Vers ein Vers sein, der allgemeine Gültigkeit hat. Wenn der Vers nicht allgemeine Gültigkeit hat, geht es nicht.
Ja. Was ist mit dem Vers gemeint, wo Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, manche werde ich Glauben finden?
Auf Erden. Werde ich Glauben finden auf Erden? Lukas 18. Er sagt sogar den Glauben, werde ich den Glauben finden. Er sagt es mit Artikel. Meint er jetzt einen bestimmten so festen wie diese Frau, diese Frau, die so beständig, beharrlich gebetet hat, werde ich den Glauben finden auf Erden? Vers 8, ja. Lukas 18, Vers 8. Es wird offensichtlich abwärts gehen. Die Liebe wird erkalten, heißt, und vielleicht wird der Glaube in so manchem erschüttert werden, sodass es schwerer zu finden ist, so ein beständiger Glaube, der es einem so ins Gebet treibt und so mit dem Herrn argumentiert.
Hier steht auch, wird er den Glauben finden.
Ja, den Glauben. Ich denke schon, das ist ein spezieller Glaube. Nicht nur grundsätzlich wird er überhaupt Glauben finden, sondern wird er den Glauben finden, steht da.
Weil direkt am Anfang, ich sage euch, er wird ihnen schnell recht schaffen, doch, und dann wird
ja,
er glauben.
Ja.
Bezieht sich dann auf den Abschnitt, also auf
davor. Jedenfalls auf diese Art von Glauben, wie diese Frau.
Diese Frau, genau, auf diese Frau.
Ja, das ja. Jetzt. Ja. Ja, gut. Jedenfalls, die Bibel sagt voraus, dass viele vom Glauben abfallen werden und dass die Schar der Gläubigen dezimiert wird stark, das ist klar vorausgesagt. Ich wollte da noch einige Sachen, also es gehört zum Wesen des Glaubens, dass es sich über das Sichtbare hinwegschwingt, aber aufgrund eines Wortes Gottes, bitte, aufgrund einer klaren Verheißung aus dem Wort Gottes, über das Sichtbare hinweg. Es gehört zum Wesen des Glaubens, aus der Unmöglichkeit heraus mit einem allmächtigen Gott zu rechnen, auf das Eingreifen zu warten. Auch aus sehr ungünstigen Umständen heraus. Das hat ja Gott oft in der Geschichte bewiesen. Und alles, ja, gut. Was war die Folge des Glaubens der Sarah? Sie erhielt Kraft. Also das ist ein Prinzip. Aus Glauben erhielt Sarah Kraft. Das ist ein Grundprinzip, das auch für uns gilt, dass man durch Glauben Kraft bekommt. Hier zur Samenempfängnis nicht unbedingt. Aber Kraft ja. In jeglicher Weise. Und wenn irgendjemand Sarah heißt, schöne Verheißung für dich. Aus Sarah, aus Glauben erhielt Sarah Kraft. Aber wir dürfen auch unseren Namen einsetzen. Und jetzt Vers 13 bis 16. Als Menschen des Glaubens starben diese alle. Sie hatten die Verheißungen nicht empfangen, sondern sie aus der Ferne gesehen und waren überzeugt worden, hatten sie gegrüßt und hatten bekannt, dass sie Fremde auf der Erde waren und solche, die sich vorübergehend aufhalten. Denn die, die solches sagen, machen offenbar, dass sie das Vaterland suchen oder ein Vaterland suchen. Und wenn sie dabei an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie Zeit und Gelegenheit gehabt, umzukehren. Nun haben sie aber nach einem besseren sich ausgestreckt, das heißt nach einem himmlischen, weshalb sich Gott ihrer nicht schämt, ihr Gott genannt zu werden, denn er bereitete ihnen eine Stadt. Wie starb die Erzväterfamilie? Als Menschen des Glaubens. So steht es im Griechischen. Als solche des Glaubens, also als Menschen des Glaubens, starben sie. Sie hatten die Verheißungen nicht empfangen, sondern nur aus der Ferne mit dem Glaubensauge gesehen. Wie lebte die Erzväterfamilie? Ja, eben mit dem Glaubensauge. Aber sie haben die Verheißung gegrüßt, zugewinkt von Ferne, ja, als wäre sie schon da. Und das ist genau das. Man rechnet mit den Unsichtbaren, als wäre es da. Sie bringen zum Ausdruck, dass sie Fremde sind. Was die Erde, was das Diesseits betrifft, bringen sie zum Ausdruck, dass sie Fremde sind. Das ist wichtig für unsere Empfänger des Briefes, denn das war natürlich schwer für sie, denn das Judentum hat sich so richtig festgesetzt da und war zu Hause in Palästina. Und jetzt sollst du zeigen, du bist ein Fremdling mitten im Judentum, ein Fremdling mitten in Palästina, wenn du in der Gegend wohnst. Diese dort haben ihr Heimatland vergessen, ihr erstes, und haben dem zweiten Heimatland zugestrebt, sind dem entgegengegangen, haben sich ausgestreckt nach dem himmlischen Vaterland. Das ist für die Empfänger sehr wichtig. Stellt euch so ein wie diese Leute. Man muss sich vorstellen, er sagt, es ist euer Altes Testament. Denkt mal an diese Leute zurück. Die haben ja gar nicht die Verheißung bekommen. Die lebten mit nichts in der Hand. Kein Erbteil im Lande. Sie hatten nichts gesehen und sie haben einfach das, was nicht sichtbar war, mit dem haben sie so gelebt, wie wenn es sichtbar wäre. Haben immer an dieses andere Vaterland gedacht. Das andere haben sie vergessen, das erste. Da wollten sie auch gar nicht zurückziehen. Nein, dann bleiben wir lieber Fremdlinge in Kanaan und warten auf das himmlische Vaterland. Und sie haben lange gewartet. Man könnte sich sagen, ja, ist schon schwer, wenn man, einige Jahre warten im Glauben, das ist schon recht und gut. Aber ein ganzes Leben lang warten im Glauben und das nicht kriegen, das ist schon das ist viel verlangt. Und er sagt, aber beachtet das, es gibt ein anderes Heimatland. Und eine ganz andere Art, eine ganz andere Heimat, die viel schöner ist. Gott schämte sich nicht. Wie reagierte Gott? Er schämte sich ihrer nicht. Der Herr Jesus schämte sich eurer auch nicht, ihr lieben Briefempfänger. Der Herr Jesus hat sich nicht geschämt, euch Brüder zu nennen. Gott hat sich nicht geschämt, sich zu dem Abraham zu stellen. Und Gott schämt sich, und der Herr Jesus schämt sich nicht, sich zu euch zu stellen. Hier ist eine Parallele. Und das, allein das Vertrauen hat genügt. Und Gott hat gesagt, schön, ihr seid meiner würdig, ihr vertraut einfach. In diesem Zeichen ließ sich Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nennen. Ich bin euer Gott, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Schämte sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs. Auch weiter, lange Zeit nach dem Tode, hieß er so. Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und durch Jesus Christus hat er ihnen eine neue Heimat vorbereitet, zubereitet. Nun zurück zu Abraham, dem Höhepunkt seines Glaubenslebens. Abrahams Höhepunkt, Vers 17 bis 19. Im Glauben hatte Abraham, als er auf die Probe gestellt wurde, Isaak dargebracht und er brachte den einzig Geborenen dar, er, der die Verheißung in Empfang genommen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak wird dir ein Same genannt werden. Er rechnete, Gott kann auch von den Toten erwecken, von woher er ihn auch gleichnishaft zurückerhielt. Da haben wir vor einem halben Jahr sehr gründlich darüber gearbeitet. Hier nur einige Eckpunkte. Abraham bekam eine Verheißung, nämlich den Isaak, dass er den Isaak bekommen wird. Abraham nahm die Verheißung an. Dann wurde Abraham auf die Probe gestellt. Abraham, worauf vertraust du wirklich? Worauf vertraust du wirklich, Abraham? Ja, auf dich, Herr, natürlich, auf dich vertraue ich. Wunderbar. Hast gelernt in deinem Leben? Ja, ja, hab gelernt. Schön. Abraham, glaubst du nur an mich? Ja, natürlich, Herr, nur an dich. Schön. Hast gelernt in deinem Leben? Du, Abraham, dann glaubst du an gar nichts anderes als nur an mich? Herr, nur auf dich? So? Nicht auf Isaak? Wie meinst du das? Wie meinst du das auf Isaak? Den hast du mir ja gegeben. Ja, dann machen wir die Sache klar. Gib mir den Isaak zurück. Worauf vertraust du jetzt? Puh. Das ist die Frage. Vertraue ich wirklich nur auf Gott? Nur auf Gott oder auf Gott und Isaak? Also Abraham, Gott wollte den Abraham dahin bringen, dass er wirklich nur und nur allein in Gott seine Hoffnung hat und nicht irgendetwas Sichtbares, und wenn das Sichtbare Isaak ist. Und dann hat Abraham gelernt und gesagt, ah, so gut, wenn Gott mir den Isaak aus dem toten Schoß der Abraham gegeben, der Sarah gegeben hat, dann wird Gott mir den Isaak, wenn ich ihn jetzt opfern muss, aus dem Tode zurückgeben. Und er lernte das erste Mal den Gedanken der Auferstehung. Er dachte, Gott kann ihn von den Toten auferwecken. Also er rechnete, nicht er dachte, er rechnete. Haben Sie das in Ihrer Bibelübersetzung? Vers 19, er rechnete, nicht er dachte. Er zählte. Ja, rechnen ist zählen auch, aber hier geht ums Rechnen. Ja. Rechnen. 1 + 1 = 2. Das ist eine Rechnung. Und wenn Gott sagt, die Rechnung war so. Es war eine Schlussfolgerung, eine Dreisatzrechnung heißt das, oder? Dreisatzrechnung. Also Gott hat gesagt, durch Isaak große Nachkommenschaft. Okay. Gott hat gesagt, Isaak töten, opfern. Okay. Folge dessen, aber wenn durch Isaak die große Nachkommenschaft kommt und wenn der Isaak getötet wird, wie geht das? Nur eine Möglichkeit. Isaak muss aus dem Tode wieder zurück. Dritter Satz, oder? Er rechnete, Gott kann auch von den Toten erwecken. Und von woher er ihn auch gleichnishaft zurückerhielt. Es gibt etwas so wie eine Logik des Glaubens. Und es ist in unserem Leben oft und oft so, dass Gott uns zu einem Punkt führt, wo er sagt, jetzt lerne logisch denken, lerne logisch rechnen mit mir gemeinsam. Wenn ich gesagt habe, ich werde dich nicht verlassen, dann wird es jetzt eine Lösung geben für dieses Problem. In der Schweiz gab es vor ein paar Wochen eine Weltuntergangsstimmung, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Da haben die alle Angst gehabt, die Welt geht unter. Und in der Schule haben die Kinder gesagt, unsere Kinder sind heimgekommen, Ja, die Welt geht jetzt nächste Woche unter. Ja, wieso? Ja, die haben da irgendeinen Versuch da in Bern, oder? Und die haben da, die schießen da zwei Atome, oder, aufeinander, und dann gibt es einen Urknall, und da gibt es ein schwarzes Loch, und das schwarze Loch versinkt dann die ganze Materie, und es gibt nichts mehr übrig. Ja, jetzt rechnet der Glaube, oder? Ja, Gott hat was anderes gesagt. Ja, dann kann es nicht gehen. Gott hat gesagt, so geht die Welt nicht unter. Ja. Stimmt was nicht in der Rechnung. Und der Herr führt uns in Situationen, wo wir rechnen müssen. Mit ihm rechnen. Das hat Abraham hier getan. Er brachte den Isaak, es heißt hier, er brachte den Isaak im Glauben dar. Im Glauben woran, bitte? Im Glauben hat Abraham, Hauptsatz, im Glauben hat Abraham Isaak dargebracht. Also Abraham brachte den Isaak im Glauben dar. Das steht nicht im Alten Testament, das erfahren wir hier. Im Glauben woran? An die Verheißung, viele Nachkommen durch Isaak. Und da, das heißt, er hat nichts gesehen, das Sichtbare war gerade das Gegenteil. Jetzt stirbt Isaak. Und er hat das Unsichtbare vorweggenommen. Das, was er nicht gesehen hat, was er aber Gott verheißen hat, hat er vorweggenommen für sich. Und dann hat er gerechnet. Es gibt eine Verheißung, die Verheißung sagt in Isaak eine große Nachkommenschaft, die hat das für sich im Glauben vorweggenommen, und okay, wir gehorchen Gott, dann wird Gott ihn aus dem Toten auferwecken. Und so bekam er seinen Sohn wieder, aus den Toten, gleichsam oder gleichnishaft aus den Toten, das heißt, er war nicht wirklich tot, aber im Gleichnis, im Bilde, er war so gut wie tot, und er hat ihn wieder zurückbekommen. Ja, und ich denke, wir wollen hier schließen, denn wir haben ja schon heute am Nachmittag überzogen. Ja, aber die 15 Minuten, die gebe ich jetzt zurück, weil die habe ich ja überzogen.